um den heißen Brei herumreden, sondern gleich Alexander zur Lesung bitten und wünsche viel Spaß dabei.
Ja, guten Abend, auch von meiner Seite. Guten Abend, Helmut. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und das Buch vorstellen können. Ich bin erstaunt über die Menge an Menschen, die hier sind. Das freut mich sehr. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man am Aschermittwoch weggeht, aber besser hierher zu kommen als zum Beispiel zu einer Veranstaltung einer politischen Partei. Ich hatte gestern einen Abend im Hotel der Gasthaus Vienna. Ich betreibe seit einiger Zeit dort einen Literatursalon und gestern stand Josef Roth am Programm. Und ich habe das sehr ernst genommen und dementsprechend habe ich noch etwas Pinot Noir in meinen Venen. Also es war illuminierend in verschiedener Hinsicht. Aber um das jetzt nicht nur fragmentarisch einzuführen, es ist natürlich schon ein kleiner Veranstaltungshinweis auf meinen nächsten Abend im Literatursalon, der 10. März. Sie haben auf den Sesseln auch diverse Informationskärtchen. Der 10. März ist der nächste Abend, da lese ich aus der Novelle Land unter Ihnen. Josef Roth ist aber auch ein Stichwort, das mich zu eben dem Pilger Koloman führt. Denn Josef Roth, um es ganz kurz zusammenzufassen, hat eine Idee des Übernationalen verfolgt in seinen Romanen, in seinen Reportagen, in seinen essayistischen Statements und hat natürlich mit dem sentimentalen Blick auf den Verlust der Monarchie das Grauen kommen sehen und eben das auch sehr bedauert, dass wieder Grenzen wichtiger wurden als Menschen. Ich habe in verschiedenen Aufenthalten in Stäftmelk versucht, Kontakt aufzunehmen mit dem Ort, natürlich mit der Biografie oder den Fragmenten der Biografie von dem Pilger Koloman, auch mit den Differenzen natürlich von Jubiläum und Zeit und Geschichte. Das war für mich ein sehr spannender Anknüpfungspunkt, darüber nachzudenken, was hat denn das überhaupt eine Bedeutung, ein Jubiläum zu begehen? Und wir leben ja in einer Zeit der Inflation von Jubiläen, also es nimmt ja überhand. Und es war für mich spannend, eine Form zu wählen, die ich sowas so ungefähr wie ein essayistisches Meandern bezeichnen will. Denn der Text, der da entstanden ist, der ist weder jetzt eine Erzählung, noch ein klarer Essay, noch eine Art von Reportage, sondern er ist von allem etwas. Das ist das Feine auch bei solchen Projekten, bei Anthologien, dass man hier auch nicht nur jetzt formal, was die Länge betrifft, formal auch natürlich, was die rhetorischen Mittel betrifft, aber eben auch das Inhaltliche, dass man da sehr frei herangehen kann. Jetzt ist es aber genug. Jetzt geht's los mit dem Text. Von Ampeln, Küssen und Mördern. Oder wie die Geschichte mit uns Katz und Maus spielt und wir uns redlich dagegen wehren. Jahrelang war Stiftmelk für mich eine riesige gelbe Ampel, die unvermittelt aus dem hügeligen Grün aufzutauchen schien und die nahende Heimkehr verkündete. Vom Westen her kam die Familie in einem roten Auto. Dieses stängelte sich durch die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und schließlich Niederösterreich. Als dann die mächtige Fassade sichtbar wurde, wusste ich, dass eine Reise zu Ende gehen würde. Mein Großvater sagte, das ist das Kaisergelb. Diese Reisen endeten für mich dort, wo das Schicksal von Stiftmelk seine entscheidende Wende nahm. Oder eben doch nur eine von mehreren, gar vielen entscheidenden Wenden. Welcher historische Abstand ist nötig, um ein Ereignis zu einer Wende aufzuwerfen? Ist dies das Privileg der Nachgeborenen, dass sie, wenn sie Zahlen und Fakten der Geschichte vor sich ausbreiten und diese vergleichen und bewerten, sich erheben können über das Einerlei des Geschehens? Ein Geschehen, das, während es passiert, wenig Anstalten zu machen scheint, dies oder das als besonders zu kennzeichnen. Oft geraten gerade die besonders imposant auftretenden Gesten von Herrschenden oder die vermeintlich wichtigen Siege in Schlachten doch nur zu Fußnoten in der Biografie eines vermuteten Welterzählers. Schließlich feiert Stift Melk 1000 Jahre Translatio Columani, also die feierliche Übertragung der zu Reliquien gewordenen sterblichen Überreste dieses Menschen. Wie viel Platz wird der Welterzähler dafür benötigen? Jubiläen operieren, ob das bewusst ist oder nicht, gewissermaßen immer mit der Idee eines Welterzählers. In der historischen Feier wird ein Sinn generiert, der eben durch die Geschichte und nur durch sie entstanden ist. Ich könnte leicht statt vom Welterzähler von einem Weltgeist sprechen, aber dann bin ich augenblicklich in einer Bildungsdiskussion. Natürlich ist dieser Begriff Weltgeist, der bei Hegel eine ausgesprochen positive Besetzung erfährt und in dem sich Geschichte als Vernunft durchdrungen manifestiert, kaum 150 Jahre später bei Adorno nur noch zu einem zynischen Konstrukt verkommen. Denn nach Auschwitz, diesem Synonym für die Absolutheit des Inhumanen, erschien eine Geschichtsdeutung im Sinne einer auf Vernunft aufbauenden Entwicklung dessen, was geschieht, lächerlich. Dann aber kam die Wende. Und in diesem Fall wurde das Wort Wende tatsächlich zu einem feststehenden Begriff, der eben genau dieses geschichtliche Ereignis, den Zusammenbruch des realen Kommunismus, bezeichnete. Jetzt war vom Ende der Geschichte die Rede. Und gemeint war im Wesentlichen, dass totalitäre Systeme als überwunden erklärt wurden. Was auffällt, ist die rhetorische Raffinesse, die dick aufgetragen den Autor, nämlich Francis Fukuyama, Weltruf einbrachte. Vom Weltgeist zum Weltruf. Dieses Ende der Geschichte ist, es ist kein großes Geheimnis, der Perspektive eines Euro-Amerika-Zentrismus geschuldet. Der Welterzähler schreibt unvermindert weiter. Er kennt keine Schreibblockaden. Er lässt sich nicht durch die vielfältigen Inszenierungen ablenken. Er ist gleichermaßen ein Chronist der großen Kriege und des Moments, in dem eine Fliege gegen eine Fensterscheibe donnert. Wenn auch die 1000 Jahre Translatio Columani verglichen mit dem Ende der Geschichte von 1992 recht mächtig erscheinen, so sind beide im Antlitz der Ewigkeit denkbar flüchtig. Der Ewigkeit können eben weder eine Sekunde noch eine Milliarde Jahre wirklich imponieren. Doch das übersteigt mein kleines Hirn bei weitem. Ich meine, da der Mensch per se ein gestaltendes Wesen ist, wird es das Ende der Geschichte erst mit dem Ende des letzten Menschen geben. Ich gehöre zu jenen, die versuchen, dem Welterzähler bei seinem Tun beständig über die Schulter zu schauen, die selbstordnungsschaffende Prinzipien erstellen wollen, weil sie in der Sprache eine Welt schaffen, an der Welt feilen durch das Feilen an der Formulierung. Und wir, die wir dies gerne tun und uns darüber zanken und debattieren, was welche Qualität in sich trägt, wir holen gar nicht mehr so weit aus wie Hegel oder Fukuyama. Dass die Geschichte einen bestimmten Zweck verfolgt, erscheint uns fast schon als größenwahnsinnige Annahme. Geschichte erscheint uns als das, was passiert, während Eliten versuchen, ihre ideologischen Konzepte durch und umzusetzen. Das Durchsetzen entspricht der Revolution, das Umsetzen der Hegemonie. Die verbissene Suche nach dem großen Zweck nimmt zu viel Kraft für den Blick auf die Details. Ein Erzähler benötigt Details, will er ein guter Erzähler werden. Der Welterzähler ist überdies ein geduldiger Erzähler. Wer diesem Erzähler lange zusieht, wird vielleicht feststellen, dass eine pompöse Politveranstaltung oder ein sogenanntes Mega-Event zu einem lächerlichen Nebensatz wird, während eventuell das zunächst unbedeutend erscheinende Gespräch von Zweien in der Abgeschiedenheit des Parks von Stift Melk zu jenen Erkenntnissen verführt, die in 100 Jahren vielleicht andere Wissbegierige weiterspinnen. Wichtig ist es, dass dieser Welterzähler bestehen bleibt. Würden wir verschwinden, wir alle, würden wir, um mit Günther Anders zu sprechen, als Art verschwinden, spräche der Welterzähler in den leeren Raum. Und somit würde er letztlich zu existieren aufhören, weil keiner diese Erzählung mehr wahrnehmen könnte. Erst durch das Betrachten wird die Erzählung zu einer solchen. damals, als ich 7 oder 8 Jahre war und mit den Großeltern Wander- und Wasserurlaube in Salzburg verbrachte, immer heimkehrte in das Land, in dem ich geboren wurde und aus dem ich wieder und wieder wegging, ohne mich bis heute je wirklich verabschieden zu können, mir der Aufbruch in den Pinzgau oder den Tennengau wie eine aufwendige Fernreise vorkam, war mir das Denken über die Geschicke der Welt noch nicht gestaltend möglich. Das Denken war damals eher ein plötzliches Geschehen und schien ohne mein Zutun zu erfolgen. Einmal soll ich zu meiner Mutter Folgendes gesagt haben: Was gestern war, kann heute nicht mehr sein, und was morgen sein wird, ist jetzt noch nicht. Diese Erkenntnis hatte ich anlässlich meines Geburtstages einer Sachertorte zu verdanken. Am Tag nach der Feier sah ich eine leere Tortenplatte. In diesem Augenblick war es mir, als sehe ich der Zeit beim Vergehen zu. Ich erkannte, dass es so etwas gibt wie Vergangenheit, eine Zeit also, die unveränderbar vorüber war. Und auch die Sinnlosigkeit, sich auf die Zukunft einrichten zu wollen, wurde mir schmerzlich bewusst. Musste ich doch wieder die Ewigkeit eines ganzen Jahres erdulden, bis ich erneut eine Torte bekommen würde. Denn das immerhin hatte mir die empirische Erkenntnis gezeigt. Torten gibt es nur an Geburtstagen. Kuchen verbinden die lose erscheinenden Fäden des restlichen Jahres. Mir ein Jahr vorzustellen, das gelang mir jedoch nicht. Ich konnte die Bezeichnung Jahr lediglich als abstrakte Information betrachten, als Hilfsmittel, um das Zählen der Monate wirksam einzubetten. Insofern hat sich nichts verändert, denn auch heute sehe ich mich außerstande, mir ein Jahr vorzustellen. Mir ist dieses Vorfühlen der nächsten Tage immer nur in so kleinen Etappen möglich, dass mich die Frage, was hast du vor, in große Verlegenheit stürzt. Gut denkbar, dass die Entwicklung einer Woche von 7 Tagen letztlich bloß auf das so limitierte Vorstellungsvermögen der Menschen zurückzuführen ist. In dieser Zeit, als ich die Epiphanie der Torten zu erkunden begann, sehe ich ebenfalls den Beginn meines Denkens, meines bewussten Denkens. In dieser Zeit, in der ich in die Volksschule ging, begann dieses hinterfragende Denken. Es ist doch traurig, wenn ich erkennen und äußern muss, dass die Volksschule selbst wenig Anteil an diesem Akt der Menschwerdung hatte. Was mich viel mehr zum Nachdenken verleitete, war dies. Es war das Wesen der Zeit und es war der Raum, den wir von Zell am See bis in den Osten durchquerten. Keine Sorge, in meiner Entwicklung ist nicht von neuen Kategorien der Vernunft im Sinne Kants die Rede. Diese Auflistung würde die Wissenden langweilen und die Unwissenden mit antiquierter Sprache quälen. Viel spannender ist die andere Ingredienz. Neben Zeit, Raum und Ursache war eben noch etwas anderes entscheidend, um mein Denken zu initialisieren. Es war der Kuss eines Schulmädchens. In diesem Kuss fielen Ursache und Wirkung in eins zusammen. Aber war dieser Kuss tatsächlich geschehen oder ist er nur eingebildet? Und was bedeutet das überhaupt für einen Unterschied, wenn doch letztlich die Konsequenz dieselbe wäre, ganz egal, ob der Kuss in Realitas oder in Fantasia stattfand? Aber wenn er mir zustieß wie der Schlag eines ominösen Schicksals, dann will ich doch mehr in Erinnerung rufen von den Qualitäten dieses Kusses. War dieser Kuss sanft, flüchtig vielleicht nur, oder lange, saftig? Hinterließ er ein Brennen auf der Haut, eine bestimmte Farbe? War er gar der Auftakt einer ganzen Reihe von Küssen oder hatte er das traurige Los, singulär sein kurzes Dasein fristen zu müssen? Soll ich ihn wirklich harmlos nennen, wenn er es doch durch so viele Jahre hindurch geschafft hat, in Erinnerung zu bleiben und schließlich sogar Eingang in diesen Text zu finden? Könnte selbst ein eingebildeter Kuss lange in Erinnerung bleiben? Offenbar. Was bewirkte schließlich dieser Kuss für mein Leben? War es doch der erste in meinem Leben, den ich von einem Mädchen erhielt. Einem Mädchen, das nicht Kraft der eigenartigen und kindesfeindlichen Gesetze der Erwachsenenwelt über mich verfügen konnte, wie die reiferen Mädchen meiner Verwandtschaft. Nein, es war ein Mädchen, das gleich alt war und genauso fremd in der Welt schien wie ich. Als ich im Februar 2014 nach vielen Jahren das Stift Melk wieder betrat, fiel mir die Ampelfunktion dieses Gebäudes ein. Und mir fiel ferner ein, dass ich während einer Rückfahrt aus dem fernen Zell am See an eine Natascha denken musste, die mir in der 3. Klasse der Volksschule immer wieder verdächtig nahe kam. War sie es, die mich küsste? Tja, was für ein seltsames Ding doch dieses Leben ist, da der Mensch ein Alter erreichen kann, wo die redliche Erinnerung an den ersten Kuss verhindert wird. Dass ich ein schlechtes Gewissen bekam, fiel mir auch ein. Aber nicht, weil ich mich in einem katholischen Gebäude befand und über das Küssen nachdachte. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, als ich in der Kirche des Stifts Melk stand, weil ich daran dachte, wie selten ich in letzter Zeit geküsst hatte. Und schlimmer noch, wen ich aller nicht geküsst hatte. Wie mir die intellektuelle Arbeit zu viel Zeit nahm. Wie sehr mich das Schreiben vom Küssen abgehalten hatte, so lange Zeit. Wie mir das Denken... Die Bücher. Alles inszeniert. Wie sehr mich das Schreiben vom Küssen abgehalten hatte, so lange Zeit. Wie mir das Denken die Fähigkeit für das Küssen geraubt hat. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass Dichter bloß über das Küssen schreiben, es aber selbst nicht, jedenfalls viel zu selten betreiben. Wer küsst, hat keine Zeit fürs Schreiben oder Malen oder Komponieren. Das ist schon ein triftiger Grund für ein schlechtes Gewissen. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich Stift Melkers Ampel bezeichne. Eine Ampel hat eine wichtige Funktion. Aber was zeigt diese Ampel an? Wo endete die Reise? Will man nun endlich fragen und wissen? Nein, es war nicht Wien. Es war der Ort, den Koloman wohl besser nicht passiert hätte. Es war der Ort, wo die Holzfäller in der Au tätig waren. Denn der Name Stockerau bedeutet genau dies. Das waren vielleicht barsche Gesellen, die ihr Holz hackten. Wortkarg streiften sie durch die Auen und am Abend saßen sie stumm bei einem Humpen Bier. Wenn sie überhaupt sprachen, dann wohl eher über Birken und nicht über Identität. Schon gar nicht wollten sie mit einem sprechen, der ihre Sprache, so karg sie auch war, nicht sprechen konnte oder womöglich sprechen wollte. Denn dann hätten sie ja über Identität nachdenken müssen. Und wer den ganzen Tag Holz hackt, dem ist wirklich nach anderen zumute, als dann auch noch am Abend über Identität nachdenken zu müssen. Der mutmaßliche irische Königssohn Koloman hätte vielleicht die Pilgerreise nach Jerusalem überlebt, die unwirtlichen Menschen in der Au um Wien allerdings nicht. Im römisch-katholischen Europa besteht seit Jahrhunderten die Botschaft, dass der Nahe Osten gefährlich sei. Aber vielleicht ist von Melk aus gesehen ja Stockerau bereits der Nahe Osten. Es ist gar nicht so leicht, unverwundet aus Stockerau herauszukommen. Schließlich habe ich dort einen Teil meiner Kindheit verbracht und an manchen besonders trüben Tagen lecke auch ich meine Wunden. Aber immerhin wurde ich nicht an einem Holunderbusch aufgeknüpft. Noch nicht. Aber den Hals zugeschnürt hat man mir schon. Das gehört anscheinend dazu, zu einer gesunden Kindheit in Österreich. Ich habe nur dies und Ohrfeigen zu beklagen, buchstäbliche wie metaphorische. Steht für mich außer Frage, dass meine Gebeine, sollte mein Geist nicht mehr die Oberherrschaft über diese zuweilen unbequeme Gesamtkomposition innehaben, bei weitem keine so erfolgreiche posthume Karriere machen werden wie die sterblichen Überreste von Koloman. Mit Bestimmtheit wissen kann ich es natürlich nicht, allerdings ist es auch absurd, so viel über meine Gebeine nachzudenken, solange sie mir noch einigermaßen zunutze sind. Aber hier und an allen Orten des ewigen Bettens spielen Gebeine eine große, fast die einzige Rolle. Es ist wohl eine der archaischsten Erfahrungen des Menschen, dass irgendwann damit begonnen wurde, die Toten zu bestatten. In vielen Texten ist davon die Rede, dass dieser dürre und für Koloman dennoch tödliche Holunderbusch nach dem Mord zu blühen begann. Dass Kolomans Leichnam nicht verweste, versetzte die Menschen damals in Erstaunen und dann in einen Rausch. Würde dies heute passieren, so würde dieser Leichnam in der Pathologie landen. Schließlich würden die medizinischen Spurensucher wohl feststellen, warum die Bakterien und Pilze ihre nekrotische Arbeit nicht erfahrungs- und erwartungsgemäß verrichten. Das Wunder würde dann wohl einer chemischen Erklärung reichen. Es ist ja kein Wunder, dass in einer durchrationalisierten Welt die Sehnsucht nach Wundern unerfüllbar bleibt. Hilfreich und bestimmt gesund wäre es, nicht nach Wundern zu suchen, sondern nach Erfahrungen, die uns berühren und verbinden. Wer berührt ist, eigene Ideen entwickeln und umsetzen kann und zudem frei, ohne Verurteilung, Gedanken und Gefühle äußern darf, benötigt keine Wunder, um dankbar für das Leben zu sein. Insofern sollten wir bei Koloman weniger an seinen Tod, sondern an sein Vorhaben zu pilgern denken. Aber pilgern in einem doch neuen Sinn, ohne festes Ziel, aufbrechen ins Ungewisse. Denn wir wissen bei etwas Flexibilität im Betrachten eines genau, das Ziel ist im Weg. Es verhindert geradezu den Aufbruch ins Ungewisse. Im 11. Jahrhundert allerdings war ein Leichnam, der nicht oder kaum verweste, nichts weniger als ein Wunder. Bei einem sogenannten Wunder blieb es allerdings nicht. Das Grab von Koloman wurde in einer Flut kaum beschädigt und erfuhr noch einige weitere wundersame Verschonungen. Dieser dahingeschiedene Koloman wurde somit rasch zu einem Füllhorn an Wundern. Indizien einer mutmaßlichen Ewigkeit genießen bekanntlich hohe Symbolkraft. Deshalb überrascht es auch nicht, dass Stift Melk stolz auf diese Trophäe ist. Ein seltsames Paradoxon unseres Bewusstseins. Wir haben die Idee, es sei besser, sich kein Bild zu machen. Aber wie soll das geschehen? Wir brauchen doch einen Leib, an dem wir etwas sichtbar machen können. Unser Bewusstsein ist ohne dies eine kleine Manufaktur, die unentwegt Bilder erzeugt. Wir brauchen das Materielle, um über das Überirdische zu spekulieren. Ja, hätten diese Holzfäller in der Au Koloman nicht ermordet, so wüsste man heute vermutlich nichts von diesem Koloman. Der Mann wäre heute irgendwo in Galway oder Cork begraben, bestenfalls ein keltisches Kreuz würde an ihn erinnern. Stift Melk müsste also einen wesentlichen Teil seines Selbstbildnisses an einer anderen Geschichte festmachen. Da sind wir wieder bei den entscheidenden Küssen, die das Leben prägen. Den Küssen, die geschehen sind, und den anderen Küssen, die nicht geschehen sind. Und den Bewertungen, denen wir uns nicht entziehen können und aus denen heraus erst das Leben entsteht, das wir führen. Koloman ist aber nicht durch seine Ermordung im Gedächtnis geblieben, sondern durch die Geschehnisse nach seinem Tod. Es ist eine seltsame Suche, die uns Westliche in diesem durch antike, griechische und lateinische Hauptgerichte und mannigfache christliche Zutaten genährten Geist Ausschau halten lässt nach dem Wesen des Vergangenen. Ausschau nach kausaler Verbindlichkeit, Ausschau nach den Ereignissen, die die Welt bedeuten, Ausschau nach den Brettern, die die Welt bedeuten, weil es die Bretter sind, die uns vor die Stirn genagelt sind. Aber schließlich braucht das Hirn ja Schutz vor einem subversiven Denken, zu dem das Denken, wie das nur achtsam und konsequent betrieben, stets führt. Muss heute nur an Koloman gedacht werden, der eine gefährliche Pilgerreise in den Nahen Osten unternehmen wollte? Muss heute nicht ferner daran gedacht werden, dass etwa die Osmanen zu naiv und nachlässig und siegesbewusst, weil siegesverwöhnt waren, als sie Anno Domini 1683 vor Wien auftauchten? Angeblich befanden sich mehrere mit Schwarzpulver gefüllte Minen 6 Meter unter einem Wall der damaligen Wiener Stadtmauer. Wäre das Entsatzheer unter der Führung des polnischen Königs Sobieski einen Tag später gekommen, wäre Wien osmanisch geworden und es womöglich bis heute geblieben. Wie leicht das vorstellbar ist, dass das Heer nicht am 11. September, sondern erst am 12. September 1683 bis zum Kahlenberg vorgerückt wäre und damit den Angriff um einen Tag verschoben hätte. Wie leicht das vorstellbar ist, dass beispielsweise das Pferd von König Johann III. Sobieski gerade in diesen Tagen zu lahmen begonnen hätte. Dann wäre der listreiche Kriegsrat in Stetteldorf am Wagram, in welchem Geschichtsbuch ist der bitte Stetteldorf am Wagram wirklich ausführlich behandelt, mit dem Herzog von Lothringen Karl V. womöglich hinfällig gewesen. Und es würde vielleicht hierzulande nicht ein Königreich für ein Pferd, sondern ein Königreich wegen eines Pferdes heißen. So abwegig ist dieser Gedanke nicht, denn angeblich war das erschöpfte Pferd von König Sobieski der Grund dafür, dass nach der erfolgreichen Befreiung Wiens von der osmanischen Belagerung die Verfolgung der Osmanen erst mit einigen Tagen Verspätung erfolgte. Hätte das siegreiche Entsatzheer den Versuch unternommen, das zerfallende osmanische Heer endgültig zu vernichten, wofür die Bedingungen dank panischer osmanischer Soldaten denkbar günstig waren, vielleicht hätte die Habsburger Monarchie 100 Jahre später bis ans Schwarze Meer gereicht. Wenn Wien jedoch im Gegenteil osmanisch geblieben wäre, was noch am 10. September 1683 sehr wahrscheinlich schien, würden wir uns in Stift Melk bestimmt nicht in einem barocken Ensemble befinden. Gewiss, ein Historiker mag solche Spekulationen gar nicht. Aber ich bin ja ein Geschichtenerzähler und kein Geschichtenerforscher. Für den Geschichtenerforscher ist ein Pferd für gewöhnlich bestenfalls ein Inventar des Geschehens, jedoch kein tragender Aspekt. Für den Geschichtenerzähler mag ein Pferd heroisch sein, die Könige und die Kaiser sind Staffage. 332 Jahre mittlerweile, liegt die misslungene Eroberung Wiens zurück. Damals wurde Koloman von den Benediktinermönchen für ihr Überleben vereinnahmt. Sollte er doch, wie es ein Bild zeigt, mit seinem Schwert die Osmanen in die Flucht schlagen. Und auch die Osmanen riefen einige ihrer Gazi an, um ihnen beizustehen und den Gegner zu besiegen. Ein Gazi ist ein osmanischer Ehrentitel, ähnlich dem eines katholischen Heiligen, allerdings für gewöhnlich für einen heiligen Krieger verwendet und nicht für einen heiligen Missionar. Jedenfalls, alle Kriegsführenden rufen ihre Heiligen an und so kämpfen über den irdischen Herren die Überirdischen. Wenn wir damit beginnen, Heilige nicht für uns zu instrumentalisieren, dann ist vielleicht schon viel gewonnen. Es leistet außerdem einen aufschlussreichen Perspektivwechsel, die Geschichte nicht um die vermutete Geburt von Christus zu rekonstruieren, sondern von dem Heute ausgehend zurückzudatieren, dass es 225 Jahre her ist, seitdem die Französische Revolution begonnen hat und 25 Jahre, seitdem die kommunistische Revolution in Europa zu einem vorläufigen Ende kam. Und dass beide Ereignisse eine mögliche Klammer darstellen, dass es 166 Jahre zurückliegt, also 1848, dass eine Revolution nicht erfolgt ist, die schon lange vor dem 20. Jahrhundert jene Voraussetzungen hätten schaffen können, die die zwei Weltkriege verhindert hätten. Weil so der Zusammenbruch der imperialen Monarchien sehr wahrscheinlich gewesen wäre. Andererseits, vielleicht hätte dann die maßgebliche Schlacht bei Königgrätz 1866 den Beginn des Ersten Weltkriegs dargestellt. Ach, Europa, deine Eltern heißen Zufall und Laune, und sie haben dich in wilder Landschaft gezeugt, auf zerklüfteten Bergen, kargen Ebenen oder auch in den stürmischen Meeren, mit Disteln auf den Hintern, Schlamm auf den Waden, Blut unter den Nägeln bist du gezeugt, Europa. Deine Kinder haben nicht an viel denken können, weil Akte der Zeugung immer ungünstig sind für die Reflexion.